Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge blicken wir nochmal rückblickend darauf, wie hier im Podcast alles angefangen hat. Und zwar mit der 4O plus X Methode. Viel Freude damit. Herzlich willkommen nochmal hier im Meditation Coaching in Life. Und ich will gleich am Anfang mal damit anfangen, eine, also für mich, für euch vielleicht hoffentlich auch, positive Nachricht zu verbreiten. Und zwar, dieses Jahr erscheint mein neues Buch. Und zwar erscheint es im Dezember, ist noch ein bisschen dahin. Und ich verrate auch noch nicht ganz genau, worum es geht. Es wird sich in den nächsten Wochen revealen, worum es in meinem neuen Buch geht und wie es heißt und so weiter und so weiter. Aber ich habe gedacht, das ist ein guter Anlass dafür, um mal zurückzublicken. Mein erstes Buch kam 2018 raus, mein Podcast hat 2017 gestartet. Und die ersten Folgen von meinem Podcast handelten von der 4O plus X Methode. Und davon handelte dann am Ende auch mein erstes Buch. Und ich würde mir gerne mal angucken, diese 4O plus X Methode, die also aus 4 O's und einem X, also aus 5 Elementen besteht, hält die eigentlich bis heute noch stand? Also das, was ich damals irgendwie für Quatsch erzählt habe, war es wirklich Quatsch? Oder kann man 6, 7, 8 Jahre später immer noch sagen so, nee, ich glaube, die Grundprinzipien davon stehen. Und wenn ja, wie kann man sie heute noch im Alltag anwenden? Ich habe diese 4O plus X Methode entwickelt, weil die meistgestellte Frage Anfang meiner Coaching-Zeit, als ich angefangen habe, damit Workshops zu machen oder davon zu erzählen, was ich gelernt habe und über Meditation zu sprechen und so weiter, die meistgestellte Frage war, ich würde ja gerne auch was machen, aber wo soll ich anfangen? Und diese Frage nach dem, wo soll ich anfangen, da habe ich drüber nachgedacht. Und habe mir gedacht, naja, das ist ja ganz individuell auf der einen Seite, weil ich weiß nicht, was für ein Thema du gerade aktuell hast. Ich weiß nicht, ob du vielleicht eine krasse Entscheidungsfindung im Leben gerade hast oder ob du gerade in irgendeiner Beziehung, persönlichen Beziehung oder Geschäftsbeziehung bist, wo du dich neu orientieren musst oder was auch immer das ist. Deswegen ist diese Frage individuell nicht immer so leicht zu beantworten oder eben eher individuell zu beantworten. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es irgendwie für alle von uns ein paar Punkte, an denen wir ansetzen können, wo wir sagen können, okay, wenn ich einfach mal loslegen will, wenn ich anfangen will, was kann das sein? Und da ist mir der Gedanke gekommen, okay, warum fangen wir nicht ganz am Anfang an? Und darum soll es auch heute gehen. Um den ersten Punkt von 4O plus X, das erste O. Und was bedeutet ganz am Anfang anfangen? Es bedeutet, was ist das Erste, was du machst, wenn du morgens die Augen aufmachst? Und die Antwort bei 99% der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, inklusive mir, war, ich gucke aufs Handy. Und da habe ich mir gedacht, okay, da setze ich mir an. Denn, und das ist das erste O, kurz erklärt, ich habe vorgeschlagen, versuch doch mal, anstatt morgens als allererstes aufs Handy zu gucken, dir einen offenen Raum zu schaffen, einen Open Space. Die ersten Momente des Tages sind sowohl für das Gehirn als auch für den Körper sehr, sehr wichtig. Und wenn das Erste ist, was wir morgens machen, in dieses Handy gucken, ist das Erste, was passiert, dass unser gesamtes Dopamin-Serotonin-System durch diese Handysachen getriggert wird. Wir gucken Social Media. Ah, was hat der gemacht? Was ist hier passiert? Da, da, da. Ah, und es ist irgendwas in den News passiert und so weiter und so weiter. Und schon sind wir in so einem Loop drin, der unser Gehirn sofort auf eine gewisse Weise unter Strom setzt. Und wir alle kennen das. Wir sitzen irgendwo im Café, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern. Es ist eigentlich total schön. Und dann gucken wir ins Handy. Und innerhalb von 3 Minuten sind wir überhaupt nicht mehr da. Wir sind nicht mehr bei den zwitschernden Vögeln und der Sonne oder auch nicht mehr beim Regen oder was auch immer da ist. Also wir sind in diesem Ding drin. Und dann bringt jemand ein Cappuccino und wir legen das Handy vielleicht an eine Seite und wir merken, okay, krass, die Sonne scheint. Und eigentlich ist gerade voll okay. Und Leute sind nett. Oh, vielleicht kann ich mich ein bisschen beruhigen. Wir alle kennen dieses Phänomen. Und wenn wir das ganz am morgen machen als allererstes, wenn wir aufwachen, hat es halt nochmal eine viel intensivere Wirkung. Mein Vorschlag war also zu sagen, die ersten 30 Minuten des Tages schau nicht auf dein Handy. Und der allergrößte Einwand von Leuten war, ja, was aber, wenn was ganz Wichtiges passiert ist und ich das dann verpasse? Und da gibt es eine super geile Übung, die ich in dem Buch auch vorschlage. Die möchte ich hier nochmal präsentieren. Und zwar, mach dir mal einen Zettel und dann schreib mal auf, wann war das letzte Mal? Und nicht, ja, es war eine wichtige Nachricht, die für mich an dem Tag wichtig war oder die insgesamt wichtig war und so weiter, aber ganz konkret die 30 Minuten später schon alles verändert hätte. Hast du gemacht? Okay, du kannst auch immer auf Pause drücken, ne? Hast du gemacht? Okay. Wenn dir was eingefallen ist, dann machen wir die Übung jetzt nochmal. Such mal einen zweiten Moment in den letzten 10 Jahren. Und sei mal ehrlich mit dir selbst, an dem du eine Nachricht bekommen hast morgens, die, wenn du sie erst eine halbe Stunde später gesehen hättest, alles explodiert wäre. Wird schon ein bisschen schwieriger wahrscheinlich, oder? Vielleicht hast du auch beim ersten Mal schon gemerkt, so, okay, gut, gab's eigentlich nicht. Beim zweiten Mal wird es schwieriger. Und wenn es beim zweiten Mal immer noch was gab, was du gefunden hast, dann mach die Übung noch ein drittes Mal. Und ich würde sagen, 99,9% von uns finden gar keinen dritten Punkt. Das heißt, wenn du zurückdenkst, die letzten 10, 15 Jahre gab es ein oder zwei Momente, wo man vielleicht eventuell denken würde, eine halbe Stunde später wäre eine Katastrophe passiert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wäre vielleicht auch eine halbe Stunde später keine Katastrophe passiert. Denn es hätte sein können, dass du verschlafen hast. Dann wäre es ja auch okay gewesen. Dann wären wir wahrscheinlich trotzdem heute hier. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich in der ersten halben Stunde nach deinem Aufwachen du eine Nachricht auf deinem Handy siehst, die du niemals hättest verpassen dürfen, ist wahrscheinlich in einem Bereich hinter der ersten Kommastelle. So 0, irgendwas. Und für diese ganz, ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit verspürst du jeden Morgen sofort einen Druck oder einen Zwang oder ich muss gucken, weil es könnte ja. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Denn so funktioniert Glücksspiel. Bleib bei mir für einen Moment. Der Grund, warum wir aufs Handy gucken und warum wir auch zwischendurch im Laufe des Tages so oft aufs Handy gucken, ist nicht das, was Krasses passiert oder dass wir was Wichtiges verpassen. Sondern der Grund ist, dass etwas passieren könnte, dass wir etwas verpassen könnten. Denn das macht was Krasses mit dem Gehirn. Glücksspiel funktioniert oder Lotto spielen macht süchtig, nicht weil wir gewinnen, weil wir gewinnen meistens nicht, sondern weil wir gewinnen könnten. Das heißt, der Körper, das Gehirn reagiert auf die Möglichkeit, auf dieses, was, wenn es dieses Mal klappt? Was, wenn dieses Mal was Geiles passiert? Was, wenn dieses Mal was Schlechtes passiert? Ich checke lieber. Das bringt uns in die Abhängigkeit. Nicht das, was passiert, sondern das, was passieren könnte. Nicht, dass wir gewinnen beim Roulette spielen, sondern dass wir vielleicht gewinnen könnten. Und allein das zu wissen, gibt uns schon mal so eine gewisse Freiheit, weil wir ein kleines bisschen mehr reflektieren können, okay, warum gucke ich denn da rein? Das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir immer mehr verlernen, in der Realität da sitzen, im Café, Kaffee trinken, Vöglein zwitschern, zu Hause zu sein. Wir werden nervös. Wir werden unruhig. Wir greifen zum Handy und gehen in diese Welt. Es liegt unter anderem auch daran, dass wir dort eine sehr schnelle, kurzfristige Glückshormonbefriedigung im Gehirn auslösen können. In der Evolution, ich habe mich neulich mit einer Psychologiestudentin unterhalten, sehr interessantes Gespräch, und die hat mir ein bisschen darüber ihr erzählt, weil ihr Fachgebiet Dopamin ist. Und die hat gesagt, in der Evolution hat Dopamin einen sehr, sehr wichtigen Grund, eine sehr wichtige Rolle. Und zwar sorgt der, ja, ich vereinfache das jetzt natürlich und Sie mögen mir vergeben und alle Psychologinnen und Psychologen mögen mir vergeben, wenn ich das hier so ganz einfach und stümperhaft zusammenfasse. Ja, wir sind unter Laien, ich hoffe, das ist okay. Dieser evolutionsbedingte Grund ist, dass bestimmtes Verhalten, bestimmte Dinge belohnt werden, sodass wir mehr davon machen und unsere Fortpflanzung, unsere Evolution dadurch begünstigen. Und Dopamin ist immer damit verknüpft, dass wir was dafür tun müssen. Wir müssen dafür arbeiten, wir müssen eine Leistung erbringen, wir müssen eine Evolution, eine für die Evolution positive Leistung erbringen, uns auf gewisse Weise anstrengen, damit Dopamin released wird. Also, es ist absichtlich so verknüpft. In der heutigen Zeit ist es aber so, wir müssen gar keine Leistung mehr erbringen, um diesen Push zu bekommen. Wir können einfach das Handy oder den Laptop oder den Computer aufmachen, können ins Internet gehen, können es uns da holen. Wir können es uns holen über News, über Social Media, über Scrollen, über ich habe was gepostet, jemand hat reagiert und so weiter und so weiter. Und dann können wir es wieder zumachen. So. Meistens machen wir es dann nicht wieder zu, ne? Oder nur für kurze Zeit. Und das bedeutet, dass wir nach einer gewissen Zeit gar nicht mehr gewohnt sind, uns dieses Dopamin dadurch irgendwie zu holen, dass wir eine schwierigere Aufgabe erledigen und dann dafür eine Belohnung bekommen. Das bedeutet, es fällt uns immer schwerer, in der normalen Realität mit Dingen, die sich uns präsentieren, wirklich head-on, ja, Augen geradeaus, umzugehen. Weil wir immer mehr verlernen, was dafür zu tun, dass wir diesen Dopaminschub auch bekommen und dadurch dann ein Wachstum haben, auch mental. Und stattdessen gucken wir hier hin, es geht schneller und ist einfacher. Aber unterm Strich ist es weniger erfüllend und befriedigend. Mein Sohn, ne, und ich verrate jetzt hier keine Geheimnisse, mein Sohn ist 21. Und er ist genau in dieser Generation groß geworden, wo es dann so, seit er so, ne, kurz vorm Teenageralter war, wo es normal war, ein Smartphone zu haben. Das heißt, der hat eigentlich so diese, ja, die Generationsarschkarte gezogen, könnte man sagen, was die Handynutzung angeht. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass 80-90% der Gespräche, Diskussionen und Streits, die wir als Eltern mit unserem Sohn hatten, in dieser Zeit zwischen seinem Alter von 12 und dem Alter von 16, 17, dass die sich um seine Nutzung des Smartphones gedreht haben. 80-90% aller Auseinandersetzungen, Streits und so weiter. Klar ging es manchmal auch darum, irgendwie, okay, um wie viel Uhr bist du zu Hause und ey, warum bist du besoffen? Ja, noch nicht mit 12, aber mit 16. Und trotzdem hat diese Smartphone-Nutzung, wie viel, wie lange, welche Apps darf ich, was nicht und so weiter, einen riesigen Raum eingenommen. Und ich habe damals schon immer gesagt, es wird noch 10 Jahre vielleicht dauern. Und dann werden wir irgendwie merken, was wir da für ein Unheil angerichtet haben, auch bei jungen Menschen. Und wir werden irgendwie umdenken müssen. Und irgendwann werden wir das so sehen wie Zigarettenkonsum oder so. Früher hat man im Flugzeug geraucht, weiß ich noch, als Kind. Dann ist das Flugzeug gestiegen und dann war so, ja, die letzten 8 Reihen dürfen rauchen. So alibimäßig, als würde der Rauch nicht nach vorne ziehen. Und heute sieht man das und denkt sich so, hey, im Flugzeug rauchen. Niemand würde auf die Idee kommen. Ich glaube, mit Smartphones, Social Media und ähnlichen Dingen wird sich das in ein paar Jahren auch so weit entwickeln, dass wir das ähnlich einstufen. Die ersten Schritte dazu sind schon getan. Ein Autor namens Jonathan Haidt hat ein Buch darüber geschrieben, was Social Media Konsum bei Jugendlichen auslöst. Und anstatt jetzt hier irgendwie alle Zahlen runterzurattern, wir verlinken euch das in den Shownotes, kann man zusammenfassend sagen, dass die Raten von Angstzuständen, von Depressionen, also von Anxiety und Depression, vor allem bei jungen Mädchen rapide steigen. Auch bei Jungs. Body Dysmorphia, also der negative Blick auf den eigenen Körper, das eigene Aussehen, hat sich radikal gesteigert. Sozialer Rückzug hat sich radikal gesteigert. Junge Menschen verbringen weniger Zeit miteinander, haben größere soziale Phobien, haben größere Scheu, sich kennenzulernen, haben Angst, entdeckt zu werden, gefilmt zu werden, bloßgestellt zu werden. Früher sind wir in den Club gegangen und haben einfach gedanced. Und vielleicht hatte einer mal irgendwie eine Sofortbildkamera dabei, cooles Foto gemacht. Heutzutage gehen viele junge Menschen gar nicht mehr in den Club und tanzen, weil sie denken, wenn ich scheiße tanze, filmt mich einer und morgen bin ich auf Snapchat. Ich bin froh, dass ich in dieser Zeit nicht groß geworden bin, aber ich glaube, dass es die Lebensrealität von vielen jungen Menschen ist. Jonathan Haidt hat all diese Dinge in seinem Buch untersucht und ne, zusammengefasst. Und aufgrund dieses Buches und aufgrund der derzeitigen Studienlage ist es so, dass Regierungen darüber nachdenken oder das teilweise schon implementiert haben, Social Media für Menschen bis zu einem bestimmten Alter zu verbieten oder Handys in Schulen zu verbieten. Und immer wenn es da, also Australien ist zum Beispiel ein Beispiel, da ist jetzt Social Media für Menschen bis zum 16. Lebensjahr verboten. Klar, gib mal einem Kind oder einem Jugendlichen ein Handy in die Hand und versuch da mal irgendwas einzubauen. Die haben sofort irgendwie 12 Cracks und Cheatcodes, um das alles zu disablen. Und da muss man jetzt gucken und nichts ist perfekt. Und klar, wenn du sagst, du darfst keinen Alkohol trinken, bis du 16 bist, klar gibt es 12-Jährige, die sich Bier kaufen oder Bier kaufen lassen. Natürlich. Aber es geht um eine gesellschaftliche Norm. Und diese ist jetzt in Australien eingeführt. Andere Länder wie Spanien und so weiter denken auch darüber nach, das zu machen. Weil immer, wenn es mal ein Modell gab, immer wenn mal das ausprobiert wurde, es an manchen Schulen ausprobiert wurde, auch das Handy morgens einzuschließen und nachmittags wieder abzuholen, waren die Ergebnisse durch die Bank positiv. Es geht ja nicht darum, den Jugendlichen oder den Kindern das komplett zu verbieten, sondern es geht darum, Freiräume zu schaffen. Von dann bis dann machen wir das nicht. Bei Jugendlichen ist es dann zum Beispiel die Schule. Und vielleicht wirst du, wenn du sagst, boah, Alter, ja, krass, das resoniert bei mir, das klingelt, ich will mir auch so einen Open Space schaffen. Vielleicht wirst du die gleiche Erfahrung machen wie diese Kids. In den ersten Tagen sind die teilweise beinahe durchgedreht. Ich muss mein Handy morgens abgeben. Das ist ungerecht, das ist unfair, ich will das nicht und so weiter und so weiter. Es hat meistens ungefähr 3 bis 4 bis 5 Tage gedauert und dann kam ein Switch. Die Kids haben mehr miteinander geredet. Die Kids sind viel sozialer gewesen. Die Kids haben auch berichtet, dass es ihnen eigentlich besser geht, dass sie sich wohler fühlen, dass ihnen Sachen auffallen in der Schule oder bei ihren Mitschülern, die ihnen vorher gar nicht aufgefallen sind. Und als das Experiment vorbei war, nach 4 Wochen oder 3 Monaten und so weiter, gab es eine ganz große Anzahl von Kids, die dafür gewählt haben, dass das weitergeführt wird. Die wollten ihr Handy gar nicht wieder haben, weil die gemerkt haben, die Vorteile, die sind schon geil. Die Vorteile sind krass. Das ist kein Plädoyer dafür, nicht mehr aufs Handy zu gucken, Social Media abzuschaffen und so weiter. Obwohl es ganz viele geile Beispiele dafür gibt, wo Menschen Social Media verlassen haben und einfach gesagt haben, seitdem ist mein Leben geiler. Wirklich Game Changer. Es gibt zum Beispiel einen ganz bekannten Podcaster und Autoren aus USA, einen Neurowissenschaftler namens Sam Harris, der vor einigen Jahren erstmal Twitter verlassen hat und wirklich mehrere Podcasts darüber gemacht hat, wie krass positiv das sein Leben verändert hat. Weil er gesagt hat, der ganze Streit, der ganze Stress, das ganze getriggert werden bei Twitter, was er gedacht hat, was die Realität ist, ist auf einmal weggefallen. Und er hat gemerkt, ich gehe auf die Straße, die Menschen sind eigentlich nett. Ich sitze im Restaurant, die Menschen sind eigentlich nett. Ich gehe zum Sport, eigentlich will keiner was von mir. Im normalen Leben ist eigentlich alles irgendwie relativ entspannt. Und diese Welt auf Twitter, in die er sich so reingesteigert hatte über Jahre, die hat ihm was ganz anderes suggeriert. Die hat gesagt, ey, es ist nur Stress, nur Beef, alle sind gegeneinander. Bam, 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 bam. Und auf der Basis hat er dann auch die anderen Social-Media-Netzwerke aufgehört. Ist jetzt quasi Cold Turkey. Und jedes Mal, wenn er darauf angesprochen wird, jedes Mal, wenn er davon berichtet, ist es halt so, er liebt es. Ich merke das selber auch, wenn ich mal ein paar Tage nicht auf Social-Media bin. Mir fehlt gar nichts. Ne? Wie gesagt, es ist kein Plädoyer dafür, Cold Turkey zu gehen. Du musst nicht Social-Media abschaffen. Du musst nicht dein Handy an die Wand werfen. Kannst du alles machen, wenn du willst. Musst du aber nicht. Mein Punkt ist, was passiert, wenn wir uns einen freien Raum am Tag oder in der Woche schaffen, wo wir bewusst entscheiden, Social Media und das Handy an die Seite zu legen? Ich habe es in meinem Buch, stell dir vor, du wachst auf, indem ich die 4O+X-Methode beschreibe, in eine Morgenroutine eingebaut und habe gesagt, lass uns die Morgenroutine, die 30 Minuten dauert, damit anfangen, dass wir sagen, morgens 30 Minuten, ich gucke nicht auf mein Handy, ich schaffe dadurch einen offenen Raum in meinem Geist und einen offenen Raum dafür, in diesen 30 Minuten andere Sachen zu tun. das sind dann die weiteren O's und das X. Und darüber sprechen wir in den nächsten Podcast-Folgen. Lassen das nochmal Revue passieren. Aber als allererstes würde ich heute rückblickend sagen, ich glaube, das war eine gute Idee. Ich glaube, das erste O, der offene Raum, ist eine gute Idee. Ob wir das morgens machen in der ersten halben Stunde des Tages oder ob wir das abends machen oder im Laufe des Tages oder ob wir einfach einen Tag in der Woche einrichten, am Samstag, am Sonntag, wo wir sagen, von morgens 8 bis abends 8 oder was auch immer, Handy an die Seite oder Social Media Ban und so weiter. Oder so wie ich mir das eingerichtet habe, dass ab 21 oder 22 Uhr einfach bei mir diese ganzen Apps geblockt werden und erst am nächsten Morgen wieder angehen, sodass ich wenigstens am Abend ein bisschen den Kopf frei habe. Egal, wie wir uns das selber einrichten. Ich schlage vor, lass uns dieses Selbstexperiment nochmal machen. Auch jetzt, 8 Jahre später, aktueller denn je. Schaffen wir uns einen offenen Raum, in dem wir nicht von dieser Flut von Input getriggert werden, in der wir ein bisschen atmen können, rausgucken können, uns die Welt angucken können, vielleicht feststellen können, hey, so weit ist eigentlich alles in Ordnung. Und ich weiß, du konsumierst hier wahrscheinlich diesen Podcast über dein Handy, über den Computer und so weiter. Deswegen bin ich ja auch froh, dass wir das machen, weil, hallo, geil, dass du da bist. Aber anstatt mich ganz normal zu verabschieden, wie ich es normalerweise im Podcast immer tue, nämlich mit, ich wünsche dir nur das Allerbeste, was ich natürlich tue, verabschiede ich mich heute mit den unsterblichen Worten des großen deutschen Kulturguts Peter Lustig aus der Sendung Löwenzahn. Und zwar... Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr heute wieder dabei wart. Dieser Podcast wird produziert von mir, Audio- und Video-Editing sowie Ausspielung von Robert Schulz, Backoffice und Organisation von Becky Willecker. Ihr erreicht uns unter coaching@curse.de und alle Infos zu dieser Episode und allem weiteren findet ihr in den Shownotes.